Bisschen Nirvana. Ein bisschen Nirvana mit dem Start einer neuen Staffel. Heute soll es um buddhistische Ethik gehen und darum, warum sie so wichtig ist, dass wir schon zum dritten Mal eine Folge dazu machen. Viel Spaß dabei.
Ein bisschen Nirvana ist zurück. Hallo
endlich,
Freddy.
Hallo.
Ja, nach über einem Jahr Pause melden wir uns mal wieder vom Aufnahmetisch. Wir wollen nach über einem Jahr endlich wieder zu euch sprechen und uns wieder ein bisschen mit dem Buddhismus auseinandersetzen.
Haben wir in der Zwischenzeit auch gemacht, nur nicht im Podcast.
Genau, ein Jahr lang haben wir uns darauf vorbereitet, genau, hier wieder zu sprechen.
Alles kulminiert in dieser Folge.
Genau, wir wollen mit euch heute über die fünf Shilas sprechen. Aufmerksame Zuhörer werden sagen, hä, das hatten wir doch schon mal, das stimmt. Wir haben im Februar 22, also fast vor anderthalb Jahren, schon mal eine Folge aufgenommen zu den fünf Shilas. Und würden heute ganz gerne damit fortfahren. Die Ethik ist ja ein ganz großer Teil des Buddhismus, der Theorie und der Praxis des Buddhismus, weshalb wir uns gedacht haben, dass es sehr, sehr interessant wäre, da mal ein bisschen weiterzugehen und ja die fünf Shilas in ihrem Detail zu erforschen. Heute wollen wir aber nochmal grundsätzlich über die fünf Shilas in einer kleineren Folge reden und nochmal genau drüber sprechen, warum die denn so wichtig sind und warum wir uns auch vielleicht persönlich ganz doll mit denen beschäftigen wollen. Und grundsätzlich würde ich ganz gerne mal fragen, Freddy, warum ist es wichtig, sich mit den Shilas zu beschäftigen, beziehungsweise welche Bedeutung haben sie denn in der buddhistischen Praxis grundsätzlich?
Genau, das ist gefährlich, weil ich muss jetzt ja was Neues sagen, was wir nicht schon mal gesagt haben in einer anderen Folge. Nein, Quatsch, also wir können das ja auch jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen als eine Einstiegsfolge aufnehmen für die nächsten Folgen dann, so wie du es ja schon gesagt hast. Und das habe ich bestimmt auch schon gesagt das letzte Mal, aber ich sag's einfach und hoffe, dass ich vielleicht noch was dazu sage, was ich noch nicht gesagt habe. Wichtig ist es vor allem deshalb in meinen Augen, weil es Ethik, egal wie wir es jetzt nennen wollen, ich bleibe mal einfach bei so einem Begriff, der vielleicht ein bisschen neutraler auch ist, die Grundlage ist für den gesamten buddhistischen Weg. Also wir haben, da haben wir ja auch in der Vorbereitung eben auch schon mal drüber gesprochen, ist mein Eindruck oft, dass wir eigentlich so gerne das Pferd von hinten aufzäumen in, weiß jetzt nicht, ob das jetzt generell in Deutschland so ist oder sonst was, aber ich glaube, dass das, was zumindest in ist oder in Mode ist im Buddhismus, ist Meditation.
Ja.
Sicherlich auch nicht ohne Grund, ne, weil es vielleicht auch so ein großes Bedürfnis auch heute ist, in der Zeit, die so schnelllebig ist, dann da auch was zu haben, was einem vielleicht auch ein bisschen dann auch schnell hilft, sich zu entspannen, was vielleicht auch schon so ein Widerspruch in sich ist, aber lassen wir erstmal so stehen. Und das ist halt, da können wir aber auch sehen, wenn wir in die buddhistischen Texte gucken, auch nicht nur in die Urtexte, aber auch in die Traditionen, die Überlieferungen, da wird das eigentlich ein bisschen anders gesehen. Da geht man eigentlich davon aus, dass um gut meditieren zu können, und ich meine jetzt nicht, dass man warten muss mit der Meditation, bis man damit anfängt, bis man mit der Ethik fertig ist, ja, aber dass man eine Grundlage braucht. Und oft wird das auch so ein bisschen so dargestellt, Meditation hat ja mehrere Ziele, aber wenn man das jetzt so in den vier edlen Wahrheiten zum Beispiel betrachtet, ist das Ziel, den Geist ja zu beruhigen, nicht um sich zu entspannen, sondern um den Geist so zu beruhigen, dass man dann daraus Weisheit entwickeln kann, dass er also keine Störung mehr hat im Geist und der Geist auch idealerweise so fokussiert und zentriert ist, dass ich wirklich die Natur der Dinge quasi schauen kann. Ja, ob das jetzt, je nachdem, welche Tradition ich jetzt da habe, ob das jetzt Selbstlosigkeit ist oder Leerheit, aber also ist nicht synonym, aber ich benutze es jetzt einfach mal synonym. Das wäre dann mein Ziel. Und um meinen Geist aber überhaupt so beruhigen zu können, muss ich sehr subtil mit ihm arbeiten. Und um mal auf diese subtile Ebene zu kommen, muss ich mich vorher schon mal ein bisschen beruhigen letztendlich. Ja? Also oft wird so ein bisschen das Wort zügeln benutzt, was von der Übersetzung her auch eigentlich gar nicht schlecht ist, was aber vielleicht mal nicht so schön klingt. Und das tue ich dann durch Ethik, ne? Dass ich versuche einfach mir selber ein paar Grenzen vielleicht auch zu setzen für mein Handeln, sodass ich bewusster handle und durch dieses bewusstere Handeln natürlich dann auch meinen Geist einfach auch schon so ein kleines bisschen mal einfangen kann. Ja. Und dadurch dann am Ende idealerweise weitergehen kann und meditieren kann. Und wir reden jetzt nicht von einer analytischen Meditation, sondern von so einer ganz idealerweise dann irgendwann sehr tiefen Meditation. Ja. Ja, also so, man spricht dann oft von geistiger Ruhe oder sowas, ne? Was ja heißt, dass wirklich da der Geist hat keine ablenkenden Gedanken mehr. Der denkt genau das, was er denken soll oder halt auch nicht.
Also die Ethik oder die Einhaltung von sittlichen Regeln steht hier also eigentlich vor der eigentlichen Meditation, die hier so groß gemacht ist und eigentlich für uns sinnbildlich hier im Westen für den Buddhismus steht.
Genau.
Muss aber dann, wenn ich dich richtig verstehe, wirklich als Voraussetzung gelten, die Ethik, um überhaupt zielführend meditieren zu können. Im Endeffekt, wenn das Ziel sein soll, die Weisheit zu erlangen. Und das ist ja auch genau das, was in der vierten edlen Wahrheit quasi aufgezeigt wird vom Buddha, dass dieser achtfache Pfad, über den häufig gesprochen wird, also der Pfad zur Erlösung des Leids, des Dukkha, eben aus diesen drei Grundsätzen besteht: Ethik, Vertiefung oder Meditation und am Ende die Weisheit.
Genau.
Und ich habe es jetzt schon gesagt, Ethik dann wirklich vorrangig stehen muss.
Ja.
Und ist ganz interessant, weil bevor ich mich genauer mit dir dann auch immer drüber unterhalten hatte, war ja die Idee von irgendwelchen Regeln oder wie ich mein Leben zu führen habe, war die Vorstellung immer, Meditation hilft mir auf den Weg, diese Regeln zu erkennen.
Ja.
Hier steht aber die Regel ganz klar davor. Also du hast jetzt gesagt, wenn man diese Regeln vielleicht im weltlichen Leben schon teilweise versucht, zumindest zu befolgen, bringt es den Geist so runter, dass die Meditationspraxis dadurch verbessert werden kann und man dadurch die Weisheit erlangt. Und die Weisheit muss nicht, also die Weisheit wiederum, wie unterscheidet sich die Weisheit von Sittlichkeit?
Genau, also vielleicht, ich setze kurz noch mal ein bisschen weiter hinten an, weil mir gerade dann noch auch was in den Kopf gekommen ist, was man vielleicht auch missverstehen kann. Also das heißt natürlich nicht, dass ich nicht meditieren kann, bevor ich nicht ganz viele Regeln auswendig gelernt habe und immer einhalte. So ist es nicht gemeint. Aber wenn man vielleicht einfach mal schaue, wenn ich, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, ich arbeite, was weiß ich, in einem Einkaufsladen bei H&M an der Kasse und bin da unglaublich vielen Eindrücken den ganzen Tag ausgesetzt. Die kann ich ja nicht verhindern. Ne? Also, da läuft dann vielleicht Musik und Leute reden und Farben und Licht und andauernd möchte einer was von mir und ich muss irgendwelche Sachen einräumen und so weiter und so fort. Dann komme ich nach Hause nach 8 Stunden oder mit Pause vielleicht dann 8,5, 9 Stunden und so, will mich dann hinsetzen und zu meditieren. Könnte schwer werden. Kann auch funktionieren, aber wird wahrscheinlich relativ kompliziert werden. Wenn es mir aber gelingt, in diesem trubelhaften Alltag zum Beispiel, dann einfach ein Stück weit bei mir zu bleiben. Und letztendlich geht es darum, wenn wir von Ethik sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass da einer steht und sagt, pass auf, du darfst jetzt nicht mehr das und du darfst das nicht und du darfst das nicht. So verstehen wir es ja oft, ne? Weil in unserer abendländischen Tradition, ich bin dein Herr, du darfst nicht oder du sollst nicht. Ne? Und dann haben wir die 10 Gebote, so ist es ja überhaupt nicht gemeint. Das ist,
ist ja fast eher eigentlich im buddhistischen Sinne, verstehe ich es immer als Einladung zu schauen, was passiert denn. Genau. Genau. Wenn ich diesen Grundsätzen folge.
Genau, das kommt auch immer eine Erklärung mit, warum es Sinn macht, das zu machen. Und wenn mir das gelingt, und da muss ich jetzt mir gar nicht in die buddhistischen Ethikregeln gucken, weil mir das vielleicht gelingt in meinem Arbeitsalltag bei H&M jetzt in dem Beispiel, keine Schleichwerbung, bei einer großen Kleidungskette, wenn es mir gelingt, dann vielleicht mich nicht außer Fassung bringen zu lassen, wenn Kunden kommen und irgendwas von mir wollen und mich vielleicht anranzen von der Seite oder wenn ich zum 10. Mal innerhalb der letzten 2 Stunden irgendwie das gleiche T-Shirt zerknittert aus der Umkleide raushole und es irgendwie wieder bügeln und weglegen muss oder so, dann hilft es natürlich, bei mir zu sein. Das heißt, ich schule mich auch in Achtsamkeit, wenn ich mich dann zum Meditieren hinsetze, ob das jetzt danach ist oder an einem anderen Tag und ich aber mich konstant in Achtsamkeit schule, dann erkenne ich auch eher, wenn Ablenkungen kommen in meinem Geist. Das heißt, meine Meditation wird dadurch, so wie du es ja schon gesagt hast, auch gestärkt werden. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite heißt es natürlich auch, dass es irgendwo auch Hand in Hand geht. Um wirklich ganz tiefe Versenkung am Ende zu entwickeln, brauche ich ganz viel Übung in Meditation und ich brauche ganz viel Übung im Alltag. Ne? Ja. Denn, letztendlich kann man als Meditierender den ganzen Tag in zwei Phasen unterteilen. In der Meditation und nicht in der Meditation. Ja. Die zweite ist deutlich größer und länger und umfangreicher und da kann auch viel mehr schief gehen. Deshalb quasi gibt es dann die Ethik, um dort dann anzusetzen. Und letztendlich, wenn ich dann gucke, ne, das Ziel ist ja dann, Weisheit zu entwickeln, was auch immer das heißt. Ja, das können wir ja auch nochmal in Zukunft vielleicht ein bisschen detaillierter
auf jeden Fall.
Folge mal
ja, auf jeden Fall.
Mehr in einer, mehr als in einer darauf eingehen. Aber das letztendlich, glaube ich, der Unterschied, ich glaube, es gibt gar nicht so einen Unterschied, dass man jetzt sagen kann, das eine ist das eine und das andere ist das andere, sondern die Ethikregeln im Buddhismus kommen aus Weisheit. Ne?
Ja.
Buddha hat sie gelehrt mit der Erkenntnis, dass das, wenn wir glauben, dass er ein Buddha war, dass das das ist, was einen dann zu dem Ziel, was man sich gesetzt hat, ob das jetzt Befreiung ist, Buddhaschaft, was auch immer, dass es einen dort hinbringen kann.
Ja.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber natürlich auch ist der Ansatzpunkt ein ganz anderer. Also ich quasi, ich maße mir jetzt die Weisheit von jemandem an, die ich gar nicht habe, vertraue darauf und deshalb halte ich mich vielleicht an bestimmte Sachen, von denen ich vielleicht gar nicht erkenne, warum in dem Moment oder nur teilweise erkenne, weil ich habe ja gesagt, Buddha erklärt ja in der Regel auch warum. Er sagt ja auch, mach jetzt mal, also das wäre eine Idee, Handlung X mal zu lassen. Weil, und dann erklärt er dir, warum. Und das ist quasi so, kommt aus Weisheit, die ich aber nicht habe, die ich aber dann quasi annehmen kann für mich so ein Stück weit, um dann selber dahin zu kommen, um dann zu erkennen. Das heißt, das, was wir im, glaube ich, so generell in der westlichen Tradition auch oft haben, dass ich verstehen will, warum ich was mache, ist vielleicht ein bisschen andersrum. Also ich mache was, um zu verstehen.
Ja.
Ja, das heißt nicht, dass ich blind jetzt da irgendwo reinlaufen soll. So ist es ja gar nicht gemeint. Also ein Grundverständnis sollte ich schon haben, warum ich was mache. Aber ich muss jetzt nicht immer mich bei allem hinstellen und sagen, warum soll ich jetzt nicht töten? Und warum soll ich jetzt nicht stehlen?
Ja.
Wenn ich erkenne, okay, wenn ich was tue, was mich aufregt, dann schadet mir das. Und wenn mir vielleicht jemand was wegnimmt, dann schadet mir das auch. Dann kann ich da so ein Grundvertrauen natürlich daraus entwickeln, dass ich sage, okay, wenn ich grundsätzlich so Sachen, die ich nicht erfahren will, vielleicht einfach lasse oder versuche zu lassen, klappt ja auch nicht immer. Ne? Also es passieren ja immer mal Sachen, die wir nicht wollten. Im Umgang mit anderen, dass wir vielleicht mal sauer werden oder so. Aber wenn ich da so grundsätzlich vertraue, dann kann ich natürlich mich da auch einfach ein bisschen reinbegeben. Ne? Das tun wir ja auch so, dass ich hinterfrage jetzt ja auch nicht jedes Gesetz, was erlassen wird in Deutschland. Ja, manchmal macht es natürlich auch Sinn, aber es gibt natürlich diverse Regeln, da setzen wir uns jetzt auch nicht.
Die auch historisch entstanden und man kann auch mal ein Grundvertrauen darauf haben, dass die Entstehung da schon dazu die Entstehungsgeschichte dazu beigetragen hat, dass sie polished ist, also in einer gewissen Art und Weise schon auf verschiedenen Fehlern beruht, aber dann auch auf verschiedenen neuen Erkenntnissen beruht und dadurch vielleicht so gut wie möglich ist, wie sie jetzt zu dem Zeitpunkt sein kann.
Genau.
Und du hast ja auch also vom Vertrauen und gleichzeitig Hinterfragen gesprochen und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich meine, dass Buddha Shakyamuni auch explizit davon sprach, seine Thesen oder das aus seiner Weisheit geformt, die aus seiner Weisheit geformten Regeln immer wieder für sich zu überprüfen.
Absolut.
Genau. Und ich finde, das gibt ja auch schon so ein Grundvertrauen, wenn jemand sagt, passt auf, so ist es, dass diese Anleitung kann ich euch geben, aber ihr müsst sie selbst erkunden und erforschen und für euch vielleicht auch in einer gewissen Art und Weise anpassen, wenn ich sie nicht schon für euch angepasst habe.
Ja.
Und grundsätzlich macht es, wenn du sagst, die Weisheit ist ja auch irgendwo das Ziel und wir wollen das jetzt von den Regeln unterscheiden, dann macht es ja auch keinen Sinn, einer Weisheit zu folgen oder jemanden zu folgen, der diese Weisheit erlangt hat, ohne ihm denn zu vertrauen, wenn er sagt, pass auf, das sind die Steps, wie du dorthin kommst.
Genau.
Also ich muss ja auch irgendwo ein Grundvertrauen haben, wenn ich mich mit einer Religion zumindest beschäftige, die auf solchen Anleitungen einer Person vertraut.
Ja, genau. Na, es gibt ja dieses Motto, komm und sieh, du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, das ja auch aus einem Sutra oder aus mehreren Sutras vielleicht auch, denke ich mal, also aus einem auf jeden Fall, kann auch sein, dass es an mehreren kommt, auch entnommen wurde. Also eine Aussage von Buddha, komm und sieh. Das heißt ja nicht nur komm und guck sie an, sondern heißt auch komm und überleg mal, ob das Sinn macht für dich. Ja, ja. Also das ist eigentlich immer mit drin. Aber es ist gut, wenn man das vielleicht auch nochmal, so wie du das jetzt ausgeführt hast, auch nochmal macht, weil wir das ja, muss man jetzt natürlich auch sagen, wenn wir in die europäische Geschichte gucken, mit den Religionen, mit denen wir es hier zu tun haben, ich sag mal, nicht so sehr eingeladen sind,
ja,
zu hinterfragen.
Ja.
Ja, und man sieht das ja auch heute mit, wenn man sich Diskussionen zum Beispiel in der katholischen Kirche anguckt, auch heute ist es schwierig. Ja? Also gerade jetzt, wenn wir dort so die Diskussion zwischen den Laienforen hier in Deutschland uns anschauen und dann auch die Reaktion, die aus dem Vatikan dazu kommt, so ganz happy ist man dann, habe ich immer das Gefühl, auch vielleicht nicht, wenn dann Leute da mal was ändern wollen. Mhm.
Ja.
Und also natürlich, klar, wir haben heute auch, die Kirchen sind demokratisch verfasst, ne, und sind Teil einer demokratischen Gesellschaft. Das heißt, natürlich ist es nicht mehr so, wie es vielleicht so im 16. Jahrhundert noch war, wo dann Leute wirklich verfolgt wurden für irgendwas. Aber das ist natürlich auch, das prägt irgendwo. Und das haben wir eben im Buddhismus in der Form nicht, auch wenn es natürlich in diversen buddhistischen Ländern, die sich ja über Riesenareale erstreckt haben und diverse Kulturkreise, natürlich gab es da auch Probleme immer mal, ja, logisch. Aber die Grundidee ist halt einfach eine andere. Und ich glaube, das ist auch vielleicht aus einer asiatischen Perspektive oft auch nochmal ein bisschen anders wahrzunehmen. Dass man sagt, ja, natürlich mache ich das, weil Buddha das gesagt hat. Aber oft dann auch mitschwingen, aber weil ich halt auch inzwischen an einem Punkt bin, wo ich sicher bin, dass es mich dahin führt, wo ich hin will. Ja, und nicht einfach, weil er es gesagt hat. Auch wenn es vielleicht nicht damit gesagt wird. Aber wenn man dann ins Gespräch geht, merkt man oft, dass zumindest bei Leuten, die jetzt aktiv praktizieren, also vielleicht Mönchen oder so, dann oft auch da dieser Satz immer nochmal hinterherkommt. Ja, weil ich inzwischen merke, dass es mir hilft. Mhm. Ja, und das ist wichtig. Also das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also wenn ich jetzt auch vorhin gesagt habe, man muss nicht jedes einzelne Sache hinterfragen, dann meine ich das auch so. Aber ich setze voraus, dass ich grundsätzlich schon immer mal checke, führt mich das überhaupt dahin, wo ich hin will gerade? Und wenn ich nach meinem Arbeitstag im großen Einkaufszentrum feststelle, ich bin vielleicht ruhiger, weil ich bestimmte Übungen während der Arbeit gemacht habe, mich also in so einer Art von Ethik geübt habe in der Zeit, dann ist das schon ein Anzeichen, dass es mir vielleicht auch funktioniert, was ich mache.
Ja, interessant. Also eigentlich hat die ganze buddhistische Theorie immer einen sehr empirischen Ansatz. Das gefällt mir absolut, immer.
Ja.
Also das ist das, was mich immer auch sehr dazu bringt, immer mich weiter damit auseinanderzusetzen.
Ja.
Wir haben jetzt viel theoretisch gesprochen über etwas, was ja eigentlich grundsätzlich sehr praktischer Natur ist, nämlich wie gesagt Ethik als Teil dieser vierten edlen Wahrheit. Also wie komme ich aus dem Leid raus?
Ja.
Und die Ethik spielt eine zentrale Rolle, haben wir gerade gehört. Jetzt aber nochmal zu den fünf Shilas. Wir wollen die natürlich jetzt auch nochmal hören. Wer die Folge im Februar 2022 schon vergessen hat, der kann sich sie gerne nochmal anhören. Wir empfehlen da nochmal drauf zu schauen, weil es ist auch so eine grundlegende Information
nochmal. Und sie heißt auch dankenswerterweise ein bisschen
Schilas. Ein bisschen Schilas, genau. Und hat auch keinen Anspruch, jetzt einen kompletten panoramaartigen Überblick zu geben, sondern einfach mal so ein bisschen zu hören, was kann denn die Einhaltung von solchen Sittlichkeitsregeln für meinen Alltag einfach bedeuten.
Ja,
und es ist ganz interessant, da nochmal zu schauen. Wir wollen das jetzt aber nochmal ein bisschen weiter ausbauen, deswegen ist es aber jetzt trotzdem grundsätzlich mal nochmal wichtig zu hören, was sind denn diese fünf Shilas, diese fünf grundsätzlichen Sittlichkeitsregeln?
Genau.
Und ich würde sie mal kurz aufzählen. Dazu ist ganz wichtig zu sagen, je nachdem, wo man beispielsweise im Internet oder in verschiedenen Literaturen nachschaut, hat verschiedene Gründe, gibt es da immer so ein paar andere Begrifflichkeiten. Ich versuche es jetzt relativ klassisch runterzubrechen. Die erste Sittlichkeitsregel ist, du sollst nicht töten. Die zweite Sittlichkeitsregel ist, du sollst nicht stehlen. Die dritte ist, du sollst keinen Ehebruch begehen. Die vierte ist, du sollst nicht lügen. Und die fünfte ist, du sollst dich nicht berauschen. Oder vielleicht, du sollst keinen Alkohol trinken.
Mhm.
Und jetzt merke ich schon, ich gehe jetzt schon in eine Richtung, wo ich jetzt schon versuche, verschiedene Perspektiven einzunehmen.
Ja.
Grundsätzlich sind das die fünf Shilas. Und jetzt kann man sehr, sehr viel über die Interpretation dieser Regeln reden, die verschiedenen Abstufungen, wie konkret ist das gemeint, wie spezifisch ist das gemeint, in welcher Intensität kann ich diese sittlichen Regeln ausführen oder eben auch nicht ausführen. Grundsätzlich die Frage, bin ich Buddhist, wenn ich diese fünf Shilas einhalte? Kann ich sagen, ich bin kein Buddhist, wenn ich diese fünf Shilas nicht konkret einhalte? Wie ist das zu verstehen?
Also ich würde beide Fragen mit Nein beantworten wollen.
Das ist wahrscheinlich die richtige Antwort.
Nee, ich würde beide Fragen jetzt mal ganz pauschal, ohne ins Detail zu gehen, erstmal mit Nein beantworten wollen. Aber das ist natürlich eine interessante Frage, wann ist man Buddhist? Ne? Also absolut. Also da gibt es auch ganz viele Ideen zu, die ja auch total okay sind. Ich habe ja in dem Podcast immer ein bisschen so die Rolle des Traditionalisten.
Ja.
Und ich werde mich jetzt auch in den nächsten Folgen, wie ich das sonst auch immer mache, an die Vinaya halten.
Ja.
Und die definiert schon, ab wann man Buddhist ist, nämlich ab dem Moment, in dem man ein gewisses Ritual durchlaufen hat. Was einen zum Buddhisten macht. Jetzt muss man natürlich sagen, wenn ich dieses Ritual mache und dann danach halt dann irgendwie was anderes wieder mache und das alles wieder vergesse, dann bin ich vielleicht auch nicht zum Buddhist geworden dadurch. Ne? Also es hat schon auch diesen, also ne, deshalb habe ich Ihnen gesagt, ohne weiter zu differenzieren, sage ich mal nein.
Ja.
Also wenn ich mich nicht an, vielleicht jetzt nicht an alle fünf, aber nicht zumindest mal an ein oder zwei von diesen Regeln bewusst halte, dann ist die Frage, bin ich dann Buddhist? Also ich muss schon irgendwas machen dazu, würde ich jetzt mal erstmal so einfach mal in den Raum stellen. Ja.
Wieso? Sonst würde ja auch die Bezeichnung gar keinen Sinn machen, wenn ich sie nicht irgendwie definieren kann.
Genau, genau. Und auf der anderen Seite ist es aber nur, weil ich mich an die Regeln halte, nicht so, dass ich jetzt zwingend Buddhist bin. Dann eigentlich die Grundlage dafür, Buddhist zu sein, ist immer Zuflucht zu nehmen.
Ja.
Die drei Juwelen. Ne? Buddha, seine Lehre, Dhamma und in die Gemeinschaft der vereinfacht mal gesagt, praktizierenden Sangha, wobei auch das dort wieder jetzt jedes Wort eigentlich nochmal definiert werden muss, aber das können wir vielleicht im Anschluss an die nächsten fünf Folgen dann machen, so ist das sozusagen in Folge 7 der dritten Staffel dann vielleicht. Gibt da schon auch Schritte zu, ja, wobei man auch sagen muss, dass jetzt nicht jeder, der in einem buddhistischen Land aufwächst, dieses Zufluchtsritual vielleicht auch macht, sich trotzdem als Buddhist versteht. Also man muss es auch neben der Vinaya-Sicht auch nochmal auf eine, natürlich auch auf eine Kultur oder eine kulturwissenschaftliche Ebene ziehen und vielleicht auch da nochmal versuchen zu beantworten. Also ich glaube, da gibt es definitiv deutlich mehr Ebenen, auf denen man solche Fragen dann auch versuchen kann zu beleuchten. Aber letztendlich, glaube ich, ist es auch ganz wichtig, was fühle ich eigentlich? Also fühle ich mich als Buddhist oder fühle ich mich nicht als Buddhist? Ja, weil wenn ich ein Ritual, Zufallsritual gemacht habe und mich nicht als Buddhist fühle, dann bin ich kein Buddhist.
Die Frage ist natürlich absichtlich so gestellt, denn was du jetzt gerade eigentlich ganz gut beschrieben hast, ist ja, dass die Idee des Dualismus im Buddhismus immer relativ schwierig ist. Man kann eigentlich gar nicht sagen, gerade wenn es um Regeln geht, wir sind ja dann immer westlich geprägt auch häufig, Regeln, ich muss das und das machen, dann ist es okay.
Genau.
Die Regeln sind ja an sich keine Regeln, wo dir etwas drüber gestülpt wird, wenn du sie nicht komplett einhältst, sondern sie sind ja, und das hast du ja im Vorlauf schon erwähnt, immer Einladungen, um sich selbst besser zu erkunden und eben diese Grundlage zu schaffen für den weiteren Weg der Konzentration und der Weisheit und so weiter.
Genau.
Grundsätzlich, wir werden ja in den nächsten Folgen jede einzelne dieser fünf Regeln genauer im Detail beleuchten. Grundsätzlich aber muss man ja auch sagen, dass auch wenn es natürlich mir jetzt beispielsweise als Person bei einigen Regeln total leicht fällt, diese einzuhalten und bei anderen Regeln ich vielleicht aus irgendwelchen Gründen meine Probleme noch habe, kulturell bedingt oder persönlicher Natur bedingt, würde ich ganz gerne die Wichtigkeit der Interdependenzen dieser fünf Regeln, also die Abhängigkeiten, beleuchten. Du hattest wie vor einiger Zeit mal so eine kleine Anekdote beziehungsweise eigentlich eine buddhistische Geschichte erzählt, wo das ganz gut rauskommt. Könntest du die vielleicht nochmal erzählen?
Ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht so genau, wo exakt die herkommen, muss ich sagen. Ich habe die selber mal erzählt bekommen. Man wird die bestimmt irgendwo auch finden, aufgeschrieben. vielleicht googelt es jetzt auch gleich jemand und hat sie sofort. Und dann ist es gar nicht so schwer, aber ich habe es nie gegoogelt. Aber es ist auch eigentlich egal, ne, ob diese Geschichte, ob die jemals passiert ist oder ob die sich einer ausgedacht hat oder was auch immer. Es geht darum, dass es einen Mönch gab, der sich in eine Höhle zurückgezogen hat, um dort zu meditieren und seine Praxis voranzuschreiten, in seiner Praxis voranzuschreiten, ne, also ganz abgelegen in den Bergen irgendwo. Und dann kam Mara, der ja im Buddhismus oft so als der Gegenspieler Buddhas angesehen wird. Also Mara ist ein Dewa letztendlich, der den Begierdebereich, in dem wir uns bewegen, also in dem auch unsere Welt liegt, der Menschenbereich, der Tierbereich und auch einige andere, gern beherrschen möchte. Und jedes Mal, wenn jemand auf der Meditationsebene voranschreitet, eine Gefahr für seine Macht sieht. Also in den Schriften wird er schon als reell existierend angesehen, aber gleichzeitig kann man ihn natürlich auch als so die eigenen psychologischen Dämonen, Ablenkung.
Also die Instanz der Herausforderung, weiter auf dem Pfad zu bleiben.
Genau, also man kann ihn auf beide Arten eigentlich interpretieren. Ja. Es ist auch für die Geschichte gar nicht wichtig, wie man es macht. Auf jeden Fall hat er einen Plan entsonnen, um diesen, oder entsinnt er einen Plan, um diesen Mönch dort von der Praxis abzubringen. Und er schafft eine wunderschöne Frau und schickt die zu ihm. Und diese Frau bringt eine Flasche Wein oder so ein Gefäß mit Wein mit und eine Ziege. Und sie geht hin zu dem Mönch und sagt: Oh Mönch, ich möchte dir gerne eine Darbringung machen. Du darfst entweder mich haben oder du darfst mit mir Wein trinken. Oder wir schlachten die Ziege und essen die. Und der Mönch hatte jetzt nicht drei Probleme.
Ja, bitte. Also der Ehebruch, Berauschung und Töten.
Beziehungsweise in dem Fall sogar Bruch des Zölibats, weil es ja Mönch. Ja. Ja? Aber genau, die anderen beiden genau. Und Nummer vier, das vierte Problem des Mönches ist, dass er auch eine Darbringung nicht ablehnen kann. Eigentlich. Okay. Ja? Ja. Das heißt, er hat eigentlich jetzt vier Regeln, an die er. Also wir reden hier jetzt von Mönchsregeln, das sind also ein paar mehr als die fünf, aber er hat also vier Probleme und überlegt für einen Moment und denkt, okay, also Zölibat brechen kann ich nicht, Darbringung zurückweisen, dann nehme ich der Frau ja die Möglichkeit, Verdienste anzusammeln, kann ich eigentlich auch nicht, töten geht gar nicht, also trinke ich was. Mhm. Ja, und dann sagt er, okay, komm, wir trinken ein Glas. Und dann trinkt er ein Glas und ist lecker, trinkt halt noch ein Glas Wein und dann ist er betrunken und schläft mit der Frau. Danach haben sie Hunger, schlachten den Ziegenbock und essen den. Ja, also hat er quasi durch eine Sache alle Regeln gebrochen, bis auf die Darbringung abzulehnen. Ja, die hat er nicht gebrochen, immerhin, aber ist in dem Fall wahrscheinlich auch relativ egal dann. Ja. Ja, weil das auch eine untergeordnete Regel dann in dem Fall wahrscheinlich war. Aber das zeigt halt nochmal, ne? Also schon ein kleiner Fehltritt kann dazu führen, dass auch große Sachen passieren. Und das zeigt auch nochmal das, was du so schön ja eben nochmal angesprochen hast, auch diese Abhängigkeit untereinander dieser Regeln. Ja, also dass es jetzt nicht so möglich ist, die ganz getrennt zu betrachten, weil eben schon eine auch zu was anderem führen, das eine auch zu was anderem führen kann.
Und ich finde auch, was ich nochmal hervorheben möchte, die Natur dieser Geschichte auch ganz interessant, weil am Ende gar nicht die Frage bleibt, was wäre denn das geringere Übel gewesen, sondern es geht eigentlich nur um die Erkenntnis aus der Geschichte. Und das ist, und herauskommt nicht, bitte, bitte schau, dass du keinen Alkohol trinkst, bevor du nicht das und das machst, sondern es geht einfach nur, Achtung, es gibt schon Gründe, warum alle fünf vielleicht zu beachten sind. Und gleichzeitig, und das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen, sind das jetzt nicht die einzigen Sittlichkeitsregeln, auf die man achten sollte. Und wie gesagt, irgendwie, um auf meine Frage von vorhin zurückzukommen, wenn ich alle fünf Regeln perfekt befolge, bin ich dann der perfekte Buddhist? Nein, denn es gibt erstens noch viel mehr Sittlichkeitsregeln, die man befolgen kann, gerade wenn man Mönch ist. Ne? Das hast du jetzt schon in der Geschichte erwähnt, da gibt es noch mehr. Ja. Darüber können wir gleich noch kurz reden. Sondern das ist der Anfang. Das ist der Anfang und schau mal, was passiert, wenn du diese fünf Regeln so gut wie möglich befolgst.
Genau.
Und das führt dir letztendlich dann auch, wie du meinst, zur Grundlage des beruhigten Geistes und gleichzeitig auch eröffnet es dir die Möglichkeit, vielleicht weitere Erkenntnisse zu sichern. Ja. Ich meine, ich denke, wenn wir jetzt beim Alkohol mal bleiben, ja. ganz grundsätzlich, werden wir alle sagen können, okay, ich kann mir gut vorstellen, dass Erkenntnis in welcher Art und Weise auch immer tatsächlich einfacher zu erlangen ist, wenn ich vielleicht den Abend davor nicht gesoffen habe.
Und, wahrscheinlich.
Und das so plump einfach auch mal zu betrachten, ist vielleicht auch mal ganz gut, um zu erkennen, okay, vielleicht sollte ich einfach mal schauen, inwieweit kann ich denn eine oder alle Regeln, von diesen 5 Regeln zumindest mal befolgen. Und das ist das, was die Geschichte aussagt und nicht, was ist denn jetzt der konkrete Lösungsansatz dieses Problems. Wie gesagt, das waren jetzt diese 5 Laiengelübde, richtig? Das sind also die Gelübde, die man grundsätzlich in der buddhistischen Ethik einfach jedem Praktizierenden empfiehlt.
Genau.
Es gibt aber dann nochmal einen Unterschied jetzt zum Beispiel bei diesem besagten Mönchen. Der hat viel mehr Gelübde, die er zu leisten hat. Ja. Könntest du da vielleicht nochmal ein bisschen weiter ausführen, was das für Gelübde sind, in welchem Umfang diese Gelübde herrschen?
Genau, also ich halte mich jetzt mal an einen tibetischen Text dazu. Ja. Ozean der Vinaya heißt er, von Jitsun Kapa. Und ein Kommentar von einem Schüler, also nicht von Tsongkhapa direkt, aber von einem Nachfolger, der heißt so viel wie Sonnenaufgang oder so. Also der Text heißt Ninje, das übersetzt sich so wie der Tagmacher, das, was den Tag macht, der Sonnenaufgang. Also, und das gehört zur Mula Sarasthivadin-Tradition. Das ist eine der, also es gibt mehrere Vinaya-Traditionen, das ist so die, die so im nördlichen Buddhismus, Tibet, Mongolei, die dort die entscheidende Tradition ist, nach der man sich richtet. Es gibt aber auch eben auch andere, also das vorher nochmal zu sagen, das heißt auch diese, die Feinabstimmung ist nochmal ein bisschen anders, überall. Und das ist jetzt auch eher exemplarisch, glaube ich. Und dort wird eigentlich unterteilt in mehrere Kategorien. Es gibt ein Tagesgelübde, die ich nehmen kann, ganz egal, ob ich Mönch oder Nonne bin, oder Laie oder Laien oder was auch immer. Die werden dann nur für einen Tag eingehalten. Und enden quasi dann mit dem Sonnenuntergang oder mit dem nächsten Sonnenaufgang, oder je nachdem, wie man es dann gemacht hat, enden die dann von alleine wieder. Und dann, das sind meistens 8 bis 10. Ja, dann haben wir sogenannten, also was dann oft als Laiengelübde übersetzt wird. Andere, ich mag eigentlich lieber Zufluchtsregeln oder Zufluchtsgelübde oder so. Das ist dann für Menschen, die eben, also in den Texten wird es immer als Haushälter bezeichnet, also jemand, der eben nicht in die Hauslosigkeit geht, also sprich Mönch oder Nonne wird, sondern der einen Haushalt hat, der kann grundsätzlich auch eine Familie haben, auch Kinder haben, er kann auch, während er das ist, auch Kinder machen, hat kein Zölibat, mit anderen Worten. Da gehören dann die 5 Regeln mit dazu und aber noch ein paar andere, die auch noch mit dazu kommen. Und das müssen auch nicht zwingend alle 5 sein. Das kann auch sein, dass jemand jetzt davon nur 1, 2, 3 einhält. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und darüber kommen dann, wenn man jetzt vom Umfang her guckt, wird es dann umfangreicher. Dann kommt sowas, was dann oft als Novizengelübde bezeichnet wird. Es passt aber nicht mit dem christlichen Novizen eigentlich zusammen, weil theoretisch könnte man die auch sein ganzes Leben lang halten. Also es ist jetzt nicht zwingend notwendig, noch mehr dazu zu nehmen. Genauso wie auch bei den Laiengelübden. Also geht es nicht darum, dass man erst werde ich Laie und dann werde ich Novize und dann werde ich das. Ja. Kann ich machen, muss ich aber nicht. Ja, ganz viele machen das auch nicht. Ja, dann habe ich eben, wie gesagt, ich behalte jetzt mal diesen Namen bei, Novizengelübde, und dann kommt darüber die Gelübde für Vollordinierte. Grundsätzlich zu Buddhas Zeiten für Männer und Frauen, also Mönche und Nonnen. Es ist so, dass es da aber in der Überlieferung mal Schwierigkeiten gab bei den Nonnengelübden, sodass diese Überlieferung mal abgerissen ist. Es gibt aber auch Traditionen, die sagen, nee, die ist gar nicht abgerissen. Also da gibt es Debatten zu, da möchte ich mich jetzt auch gar nicht zu äußern, weil ich bin kein Mönch, und insofern ist es für mich auch gar nicht wichtig.
Ja.
Bei den Frauen muss man aber dazu sagen, dass es zwischen diesen Novizen oder Novizinnen und den vollordinierten Nonnen noch so eine Zwischenordination gibt, wo man nicht genau weiß, warum es die gibt. Mhm. Und die ist so auf 1 bis 2 Jahre angelegt. Eine Theorie ist, dass man sagt, man möchte verhindern, dass eine vollordinierte Nonne ein Kind bekommt, was sein könnte. Also eine Frau könnte quasi geschwängert werden, am nächsten Tag Novizin werden und dann vielleicht ein halbes Jahr später zur Nonne werden und dann kriegt sie ein Kind. Es kann sein, dann ist die Frage, warum dauert das 2 Jahre, diese Stufe, ne? Und nicht nur 1 Jahr oder 9 Monate oder so. Also es ist nicht ganz klar, warum es die gibt. Es gibt da verschiedene Theorien in der Buddhismusforschung und auch Vinaya-Gelehrte haben da verschiedene Theorien zu entwickelt, aber warum es die jetzt genau gibt, so genau kann man es nicht sagen. Mhm. Und genau, aber das wäre so im Groben jetzt so diese Aufteilung, ja. Die dann in quasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stufen, also Eintagesgelübde werden nicht unterschieden nach Geschlecht und die anderen, also Novizen und Volle Ninite, werden jeweils unterschieden in Männer und Frauen. Ja. Und die dafür gibt es dann bei den Frauen aber noch diese Zwischenstufe und damit kommt man dann auf 8.
Okay.
Ja.
Okay.
Genau.
Und du hast, also wir sind jetzt tief in der Tradition fast, also ja. Du hast sie nicht nur Gelübde genannt, sondern du hast sie auch Zufluchtsregeln genannt.
Genau.
Und es gibt da ja auch, also ich weiß, dass du ja auch schon Zuflucht genommen hast, offiziell eine richtig traditionelle Zeremonie. Mhm. Kannst du einmal ganz kurz umreißen, wie das dann aussieht und gleichzeitig aber auch erklären, inwieweit es wichtig ist, das zeremoniell sozusagen zu unterschreiben, dass ich diese Gelübde nehme?
Genau, also da gibt es auch verschiedene Erklärungen tatsächlich zu. Also zum einen kann man natürlich sagen, wenn ich offiziell was mache, also ich unterschreibe da nichts, ja, also das ist aber ja, so
genau,
symbolisch
ja.
unterschreiben,
ja.
dann hat es vielleicht auch nochmal einen anderen Wert.
Ja.
Wenn man jetzt ganz tief in die Vinaya, in die Tradition, in die Philosophie reingeht, dann wird da auch darauf hingewiesen, dass tatsächlich diese Gelübde in den Geist aufgenommen werden und dort auch verbleiben. Und man da sogar, also manche Gelehrte sogar sagen, dass es wie eine Art Form ist, die aufgenommen wird. Also dass es tatsächlich eine...
Wie eine Impfung.
Wie eine Art Impfung eigentlich ist, ja. genau, die dann aufgenommen wird und die dann auch im Geist verbleibt.
Ja.
Und man unterscheidet dann eine Form, die kommuniziert. Das bedeutet, im Ritual kann jeder sehen, ich nehme das Ritual. Wenn ich Mönch oder Nonne bin, dann trage ich Roben, dann kann auch jeder sehen, dass ich sie genommen habe.
Ja. Eine Art Verpflichtung oder... Oder ist das zu also streng gefasst?
Nee, einfach, also es ist einfach nur sichtbar in dem Fall. Ja. Und nach dem Gelübde nehmen wird dieses Gelübde aber dann eine Form, die nicht mehr kommuniziert, was heißt, man sieht es von außen nicht mehr, dass die Person es genommen hat. Aber letztendlich sind es Verpflichtungen, in denen ich mich selber verpflichte, etwas zu machen. Also es ist nicht so, dass da einer steht und sagt, du machst jetzt, sondern ich verpflichte mich selber. Das ist ein relativ kurzes Ritual. Das kann wahrscheinlich so in 5 bis 10 Minuten, wenn man jetzt die Laienzuflucht nimmt, auch durchmachen. Gibt ein paar Rezitationen, dann wird so ein formeller Text, also so form, nee, nicht formell, so ein kodifizierter Text sozusagen vorgetragen, der wird nachgesprochen, dreimal.
Ja.
Oft nimmt man eine gewisse Körperhaltung dafür ein, also man geht auf ein Knie runter, faltet die Hände, das ist so eine traditionelle Pose dafür und dann ist es fertig letztendlich danach. Ne? Dann, derjenige, der die Gelübde gewährt, schippt dann einmal mit dem Finger am Ende. Das heißt, das symbolisiert die Übertragung. Dann ist fertig.
Wer darf das machen?
Also formal jemand, der es hat. Also der dieselben Gelübde hält.
Mhm.
Ja, das wäre die formale Sache dazu. Wenn man jetzt...
Welche Gelübde hast du?
Die Laienzufluchtsgelübde.
Genau. Und also die könntest du jetzt auch... jemandem anderen gewähren?
Keine Ahnung.
Frage für einen Freund.
Also rein theoretisch vielleicht. Ich weiß nicht, ob ich der geeignete Kandidat dafür bin.
Okay.
Genau, und je nachdem, also wenn jetzt um eine volle Mönchsordination geht zum Beispiel, dann muss eine gewisse Anzahl von vollordinierten Mönchen da sein, mindestens 5.
Ja.
Jetzt in einem buddhistischen Land sollen es eigentlich 10 sein, die da sind, also um diese Traditionen auch weiter zu...
Und gibt dem Ganzen ja auch so eine zeremonielle Wertigkeit und vielleicht unterstützt es ja immer noch dabei, denn einfach, weil dadurch, dass es ja auch so eine Wichtigkeit daraus entspringt, dem auch wirklich noch mehr Folge zu leisten. Also es hilft eigentlich demjenigen, der diese Zuflucht nimmt, sich wirklich dran zu halten, ohne dass es dieses... Ja. Du, zeig mir mal, ob du das wirklich alles so befolgt hast. Diese Komponente gibt es da ja nicht.
Genau.
Also es wird ja keiner, Entschuldigung, wenn du sagst, ich möchte nicht mehr trinken.
Ja.
Und das ist ein Gelübde, mehr oder weniger. Wird ja keiner dann monatlich mit einem Alkoholtest vorbeikommen.
Genau. Also es gibt dann für Mönche und Nonnen, gibt es tatsächlich, die müssen einmal im Monat so eine Art, es ist keine Beichte, also es ist eigentlich ein Ritual, wo alle den gleichen Text rezitieren. Ja. Ne? Ja. Und da wird dann alles gebeichtet, ob du es gemacht hast oder nicht. Ne? Ja. Und du kannst dann für dich selber sagen, okay, das lege ich mal da, ne? Sodass man das dann wieder herstellen kann auch. Das gibt es dann schon, das dient aber in dem Fall auch nicht der Bestrafung, sondern es dient dafür, sich zu sagen, ah, okay, vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen mehr hingucken, vielleicht sollte ich mich hier noch ein bisschen mehr konzentrieren und so können das aber Laien dann auch machen. Ne? Also es hindert ja keinen daran, sich diese Regeln einmal am Tag durchzulesen und zu sagen, okay, heute kümmere ich mich mal darum. Mhm. Also, das macht auch durchaus Sinn, das sollte man auch machen, wenn man die Möglichkeit hat, da vielleicht einmal am Tag sich das dann anzugucken oder zweimal oder so morgens und abends und auch zu sagen, okay, ja, das hat jetzt vielleicht nicht so geklappt, was auch okay ist. Ne? Und also nur weil ich jetzt so eine Regel verletze, heißt es auch nicht, dass das Gelübde dann weg ist. Ja, da gibt es so eine Aussage in einem der Texte, die ich gerade auch genannt habe. So jemand ist wie eine reiche Person, die Schulden hat. Ne, der hat immer noch seine Gelübde, aber er hat halt auch Schulden angehäuft, weil er sie beschädigt hat. Ja, ist dann vielleicht gerade nicht so flüssig, um es mal so zu sagen, ja, finanziell jetzt nicht so flüssig, weil das Geld vielleicht alles in Anlagen ist, aber es ist trotzdem irgendwie noch da. Mhm.
Okay.
Aber auch da gibt es Debatten zu, also ne, wenn ich jetzt ein Hauptgelübde breche, habe ich dann alle Gelübde verloren oder nicht? Also da gibt es auch durchaus Debatten zu, also da gab es, ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt, also in den alten Texten findet man die durchaus, dass da auch Leute sich viel Gedanken zu gemacht haben.
Ja. Wir wollen uns auch weiterhin Gedanken zu diesen Gelübden machen. Wir haben jetzt gehört, warum die Schüler so wichtig sind in der buddhistischen Praxis. Wir haben sie selber gehört, wir haben sie unterteilt und wir haben jetzt auch nochmal so den traditionelleren Blick drauf. Wollen jetzt hiermit erstmal abschließen, werden in der nächsten Folge dann anfangen mit der ersten Regel, nämlich warum wir denn nicht töten sollen.
Genau.
Und ja,
wünschen. In zwei Wochen dann, ne?
Genau, in zwei Wochen. Genau, die Folgen jetzt in der dritten Staffel werden jetzt in zweiwöchigen Rhythmus kommen. Genau. Das heißt, ihr könnt euch schon darauf freuen, zu hören, warum ihr vielleicht nicht töten solltet. Und wir wünschen euch dann viel Spaß
dabei. Genau, viel Spaß und schöne zwei Wochen erst.
Genau, bis dann.
Bis dann.
Ein bisschen Nirvana. Euer Podcast zu allen Themen rund um den Buddhismus im Alltag erscheint alle 14 Tage neu. Bis dahin, wir freuen uns auf euch.